Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und Servus, liebe Freunde des Millerntalks, zu einer weiteren Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts rund um den FC St. Pauli. Wenn ich gerade Servus gesagt habe, dann hat das heute zwei gute aktuelle Gründe. Welche das sind, das lösen wir aber erst ein bisschen später auf. Zunächst freue ich mich wieder über meinen Kollegen Rupert Fabig, der an meiner Seite ist und der mal wieder für den FC St. Pauli an einer erfolgreichen Auswärtsreise teilgenommen hat und zu heil auch zurückgekommen ist. Moin Rupert.
Moin und Servus Carsten. Ist in der Tat so. Ich glaube, man muss in die Ferne reisen, um Bundesliga-Siege des FC St. Pauli zu sehen dieser Saison. Ich hatte das Glück, jetzt schon zum zweiten Mal dabei zu sein, beim 3-0 in Freiburg und jetzt beim doch recht verdienten 2-0 in Sinsheim gegen Hoffenheim.
Ja, vielleicht sollte man noch mal kurzfristig das Heimrecht mit dem nächsten Gegner tauschen. Da müsste man ja auch ein bisschen weit fahren. Nein, im Ernst, wie war es denn erstmal im Stadion in Sinsheim? Da waren 4.000 Plätze frei geblieben. Das ist in der Bundesliga ja sehr ungewöhnlich. Und im Fernsehen wirkt es akustisch über weite Strecken genauso, wie St. Paulis Trainer Alex Blestin vorher so ein bisschen spitz gesagt hat. Er gesagt hat, oh, 3.000 Fans von uns kommen mit, dann haben wir ein Heimspiel. War das wirklich eine Heimspielatmosphäre für St. Pauli?
Ja, man kann jetzt schon ein bisschen ketzerisch sagen, das Heimrecht wurde ja jetzt schon getauscht. Also die St. Pauli-Fans hatten sicherlich größtenteils die Oberhand. Ich würde jetzt die Hoffenheimer vielleicht nicht komplett der Lächerlichkeit preisgeben. Fand am Anfang haben sie schon, ich hätte es viel schlimmer erwartet, da haben sie schon ein bisschen Gas gegeben und am Ende, als sie verloren haben, haben sie die Mannschaft auch nochmal angefeuert, ein bisschen besungen. Zwischenzeitlich war es schon mitunter totenstill. Also es gibt weitaus bessere Atmosphären als die in Sinsheim, beispielsweise am Millerntor.
Ja, ja. St. Pauli hat mit dem zweiten Saisonsieg, du sagtest es, jetzt den Relegationsplatz nach oben verlassen und an Hoffenheim witzigerweise weitergereicht, gerade deshalb, weil sie auch mit 2 Toren Differenz gewonnen haben. Welchen Eindruck hat das Team von St. Pauli auf dich gemacht?
Auf jeden Fall einen gewachsenen, reiferen als zuletzt. Man merkt, dass sie vor allem defensiv wirklich schon auf einem guten Standpunkt jetzt sind in der Bundesliga. Meine 4x0 gespielt in 9 Spielen. Das ist für einen Aufsteiger, glaube ich, sehr ungewöhnlich.
Öfter als in der zweiten Liga gefühlt, ne?
Ja, absolut. Absolut. Mit Nico Vasil in herausragender Form momentan. Die viertwenigsten Gegentore bekommen. Man sieht schon, worauf der bisherige Erfolg oder die bisherige Punktzahl vor allem basiert. Offensiv könnten sie natürlich deutlich durchschlagskräftiger sein. Zumindest waren sie jetzt mal effizient. Und das ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen das Ganze ausbaut, verfeinert, defensiv weiter halbwegs stabil steht, dann befinden sie sich auf einem ganz guten, vernünftigen Weg.
Ja, das hört sich gut an. So, kommen wir zum ersten guten Grund für das Servus am Anfang. Der FC St. Pauli empfängt am Sonnabend Nachmittag zur traditionsreichen 15.30 Uhr Anschlusszeit den FC Bayern München am Millerntor. Es wird nach dem Heimspiel gegen Leipzig und dem Auswärtsmatch bei Borussia Dortmund das nächste wirklich große Highlight für die Jungs vom Kiez.
Ja, da frag mal Andreas Albers. Der hat nach dem Spiel gegen Hoffenheim gesagt, Dortmund-Bayern, das sind nicht die Highlight-Spiele für ihn. Für ihn ist das, und das sagt wahrscheinlich kaum ein Spieler in der Bundesliga, das Wolfsburg und Hoffenheim. Okay. Er meint es natürlich so, das sind die Spiele, in denen sich absolut was ausrechnen, in denen was zu holen ist. Und Dortmund-Bayern, das ist Bonus, aber natürlich also für die Fans, für den Verein und ich glaube letzten Endes auch für alle Spieler, inklusive Andreas Albers, sind das dann die Spiele, die was ausmachen, also für die du Bundesliga-Fußball spielen willst und bin sehr gespannt, was sich Alex Blessin da jetzt einfallen lässt, weil das ist ja schon die momentan sicherlich größtmögliche Herausforderung im deutschen Fußball, der FC Bayern und dann solche Leute wie Jamal Musiala, Harry Kane und Co.
Ja. Ja, da trifft es sich gut, dass wir heute einen Gast im Millerntalk haben, der schon mal leibhaftig gezeigt hat, wie man als St. Paulianer den übermächtigen FC Bayern stoppen kann. Herzlich willkommen und ebenfalls Servus, Thomas Meckle.
Servus, ihr zwei.
Ja, das Servus passt ja in mehrfacher Hinsicht, unter anderem auch deshalb, da du ja in München geboren und auch aufgewachsen bist. So, dein Lebensmittelpunkt liegt schon lange in Hamburg. Aber wie viel Bayern und München und Servus steckt denn noch in dir?
Also ich würde schon sagen, dass immer noch ein Servus in mir steckt. Ich nutze das auch mal ganz gerne hier in Hamburg um Leute zu begrüßen. Schockt man natürlich mal den einen oder anderen, aber Fußball, also wie du schon richtig gesagt hast, ist meine Heimat jetzt Hamburg oder schon lange Hamburg. Ich habe immer mal wieder so eine Sehnsucht nach München. Ich habe immer mal wieder so eine Sehnsucht, ins Grünwalder Stadion zu gehen, weil ich als Kind war ich natürlich Bayern-Fan und habe Karl-Heinz Rummenigge bewundert Anfang der 80er Jahre. Später dann, als ich bei 60 in der Jugend gespielt habe, ist man da natürlich geswitcht und war 60-Fan. Die Spiele im alten Grünwalder Stadion. Ich finde das jetzt schon toll, dass sie im Grünwalder Stadion spielen, aber die Sehnsucht wäre schon da, eine langfristige Heimat für 60 zu finden und dass der Club dann auch mal wieder in höheren Gefilden spielt. Das wäre so meine Sehnsucht. Hab dann auch immer mal wieder so eine Sehnsucht, wenn ich in München bin, 2-3 Tage, dass es dann doch toll ist. Bin aber doch dann froh, wieder zu Hause zu sein in der neuen alten Heimat.
Ja, ja. Fühlst du dich auch immer noch so als richtiger St. Paulianer? Du warst dreimal als Spieler hier, dann Trainer und Sportchef. Das können nicht so viele von sich behaupten.
Stimmt, hast du recht. Nein, also ich habe ja immer gesagt, als ich gespielt habe, habe ich immer gesagt, ich bin privilegiert, weil ich den besten Platz habe, nämlich auf dem Rasen unten. Und jetzt habe ich nicht mehr den besten Platz. Als Dauerkarteninhaber verfolge ich natürlich 80% der Spiele, bin im Stadion und bin Fan wie jeder andere und trink mein Bier, trink danach in der Weinbar, die sehr empfehlenswert ist, wird super geführt. Von daher gesehen trinke ich da dann nach dem Spiel meinen Wein, treffe viele alte Bekannte und wollte auch ein paar Auswärtsspiele mitnehmen. Dortmund leider am Freitagabend ist jetzt nicht so sexy für mich, das hat nicht reingepasst, aber da wird es noch ein paar andere Auswärtsspiele geben, die ich mir dann auch ansehen kann.
Ja, als Dauerkartenbesitzer bist du ja immerhin auch noch ein Privilegierter, wenn man sich so anschaut, wie heiß begehrt die sind. So, jetzt sind die anderen, die aktuellen Privilegierten auf dem Feld, treffen jetzt mal wieder auf den FC Bayern. Sind jetzt im Vorwege dieses Spiels bei dir die Erinnerungen an den 6. Februar 2002 nochmal besonders intensiv, auch weil dich vielleicht viele Leute darauf ansprechen, wie wir?
Also das ist nicht besonders intensiv oder ich kann jetzt nicht vom Zeitraum sprechen, wo es mal mehr oder mal weniger ist, aber es war natürlich schon ein besonderes Spiel, wo man immer gerne zurückdenkt. Also es gibt zum Beispiel, weißt du, wenn man da mal durch die Straßen geht und dann hat einer das Weltpokalsieger-Besieger-Shirt an, dann wird man dadurch daran erinnert, logischerweise in der jetzigen Zeit auch. Und es war einfach ein unglaubliches Spiel. Ich glaube, du warst auch im Stadion, ja, Carsten. Ja. Es war unbeschreiblich, da am alten Millerntor zu spielen und logischerweise erinnert man sich da gerne zurück und es löst auch was aus, weil es ein besonderer Tag war, mit dem so keiner gerechnet hat.
Ja, du warst neben Niko Paczynski, neben Patsche, einer der beiden Torschützen beim 2:1-Sieg. Du hast mir vor Jahren mal gesagt, bei deinem Torschuss, das war die schnellste Drehung deiner ganzen Karriere. Für alle, die dieses Tor nicht so präsent vor Augen haben, beschreib doch nochmal, wie das zustande gekommen ist.
Also wir hatten eine unglaubliche Druckphase. Also es war eh schon was Besonderes, dass wir Bayern München eingeschnürt haben. In der eigenen Halbzeit haben dann Konter gefahren über Bajramovic auf die linke Seite, der auf Rad spielt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Raum jetzt nicht offen ist. Robert Kovac hat den Raum relativ gut zugestellt. Ich bin stehen geblieben, habe mich ein bisschen nach hinten abgesetzt und Harry Rath hat mir den Ball in den Rücken gespielt. Und dadurch musste ich mich dann drehen. Und der Ball lag eigentlich perfekt dann da, nach der Drehung flach in die rechte Ecke einzuschieben, ins lange Eck. Und ich konnte selbst gar nicht glauben, der war drin.
Gibt's denn rund um das Spiel vielleicht noch so die ein oder andere Anekdote, die nicht so bekannt ist?
Schwierig. Also ich glaube, rund um das Spiel ist schon viel erzählt worden. Ich glaube, also meine Lieblingsanekdote ist eigentlich immer die Anekdote, dass sie sich gewundert haben, warum es von der Decke tropft in der Gästekabine. Und es war ja klar, weil darüber die Toilette vom Clubheim war. Oder es gab auch noch so ein paar Themen, dass ja das so eine Salontür wie bei den Western war vor der Toilette. Und wenn man sich da vorstellt, dass dann einige mal noch auf die Toilette mussten, also das sind so eigentlich so die Themen, wo ich mir auch sage, boah, das war schon schwierig für die Jungs da, sonst eigentlich in Champions-League-Stadion zu spielen oder zumindest in ordentlichen Bundesliga-Stadion zu spielen und dann nach, wie lange ist es her, 6-7 Jahren dann wieder am Millerntor aufzutauchen Und das Millerntor ist ja nicht besser geworden zu den 90er Jahren. Also das waren eigentlich so die Themen. Das andere ist, glaube ich, alles erzählt und bekannt. Die legendäre Wutrede von Uli nach dem Spiel. Also das war dann schon.
Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das gehört? War das so laut, dass
Ich hab's ehrlicherweise nicht mitbekommen. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Ich glaube, du standest drumherum, soweit ich mich erinnern kann, was die Videoaufnahmen angeht. Aber ich hab's danach nur im Fernsehen gesehen. Also ich hab's nicht live mitbekommen, weil wir sind ja dann immer relativ zügig bei Bubo verschwunden, weil wir dann unser warmes Bier und unsere Zigarette bekommen haben.
Genau. Jetzt mal so ganz sportlich betrachtet, war das eigentlich damals eine überragende Vorstellung von euch oder hatten sich die Bayern die Niederlage irgendwie aufgrund einer vielleicht überheblichen Einstellung oder irgendwie sowas mehr oder weniger selbst so zu schreiben?
Man musste es ja schon auch ein Stück weit einordnen. In dem Jahr hatte Bayern München große Probleme, waren über den Zenit hinaus, haben die Champions League gewonnen, den Weltpokal gewonnen und hatten auch in der Bundesliga Probleme. Und ehrlicherweise hatten wir zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich gar keine schlechte Mannschaft. Wir haben es nur an der einen oder anderen Stelle versäumt, die Tore vorne zu machen und haben dann natürlich auch immer mal wieder Gegentore bekommen, die so extremst vermeidbar waren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann sind ja die schönsten Spieler im Millerntor, wenn es Flutlicht angeht, der Rasen so ein bisschen feucht ist und du läufst in dieses Stadion ein, Carsten, und du hast gespürt, hier ist eine ganz eine besondere Atmosphäre. Die Leute waren das letzte Spiel, glaube ich, war 96 am Millerntor gegen Bayern, also so 5, 6 Jahre später waren die Leute einfach mal wieder so heiß darauf, Bayern München am Millerntor zu sehen. Damals war sie auch noch der Klassenfeind. Die Freundschaft kam erst, oder die Versöhnung kam ja auch erst nach dem Retterspiel. Damals war das wirklich noch so ein Klassenspiel. Und also es war schon unglaublich, wenn du in dieses Stadion eingelaufen bist, diese Atmosphäre dort zu spüren. Und die hat dich dann auch getragen und plötzlich haben dann Sachen funktioniert, die dann so in dem Maße nicht funktioniert haben in anderen Spielen. Dann hat vieles auch in unsere Richtung gespielt. Ich glaube, dass Bayern auch beeindruckt war, wie wir dann Fußball gespielt haben, weil wenn man sich die beiden Halbzeiten ansieht, haben wir uns in den ersten 55 Minuten so ausgepowert, dass wir eigentlich ab der 55., 60. K.O. waren und dann nur noch von hinten heraus verteidigt haben. Aber dann in diesen 45, 50 Minuten haben wir sie extremst unter Druck gesetzt, haben alles auf eine Karte gesetzt und haben dann auch die Tore gemacht. Ich glaube, wenn es zu dem Zeitpunkt noch 0-0 gestanden hätte, wären wir auch zusammengebrochen, weil wir dann dem Druck nicht mehr standhalten konnten. So war aber mit der 2-0-Führung wie so ein angeschlagener Boxer, der jetzt einfach gesagt hat, wir müssen jetzt diese 3 Runden noch überstehen. Dann haben wir das Spiel gewonnen, beziehungsweise den Kampf gewonnen. Und so haben wir uns da gefühlt.
Genau, nur noch Willy Sagnol hat irgendwann getroffen und dann war es das.
Ne? Ja, aber das ist auch bitter, weil du weißt, auch gegen solche Truppen, die können innerhalb von 3 Minuten können die 1, 2, 3 Tore schießen, die können immer zurückkommen. Und es gab auch Spiele, also ich habe in meiner Karriere öfters gegen Bayern gespielt und man hatte immer so das Gefühl, sie sind schlagbar. Aber wenn du dann plötzlich mal 1-0 geführt hast, dann haben die nochmal 5 Gänge hochgestellt und du dachtest, da fährt ein ICE an dir vorbei. Und das ist halt auch eine Qualität von der Spitzenmannschaft, dass sie dann auch nochmal erstmal im normalen Modus anfängt und dann plötzlich nochmal richtig hochschalten kann. Und zu dem damaligen Zeitpunkt konnten sie es nicht mehr, dieses Hochfahren aus dem Modus heraus, bisschen niedriger anfangen und dann, wenn es nicht reicht, nochmal hochfahren, das konnten sie nicht, weil sie da vielleicht auch schon ein Stück weit zu satt waren. Aber logischerweise, wenn du ein paar Mal deutscher Meister wirst, die Champions League gewinnst, ich glaube, da waren noch welche dabei, die Europameister wurden, dann ist es auch irgendwie ein Stück weit verständlich.
Ja, du hast schon angesprochen, ihr habt den Kampf damals gewonnen. Martialisch formuliert, den Krieg habt ihr verloren, weil ihr trotzdem trotz des Sieges abgestiegen seid. Ja, drauf ging's noch weiter runter. Du hast schon ein bisschen die Gründe benannt, weswegen es so war. Würdest du in der Rückbetrachtung sagen, der Sieg gegen die Bayern war es trotzdem alles wert?
Man kann es nicht mehr zurückdrehen. Also es war ja früh in der Rückrunde. Wir haben das erste Spiel gegen Wolfsburg gewonnen, haben dann unglücklich in Rostock in der letzten Minute verloren und haben dann die Bayern geschlagen. Also sind eigentlich mit 6 Punkten aus 3 Spielen ganz gut gestartet. Und da war am Ende dann die Hoffnung da. Ja, wenn man es martialisch sieht, wir haben den Krieg verloren. Es sieht von der Tabelle her brutal aus und am Ende muss man auch sagen, wenn man absteigt, hat man es auch verdient, speziell wenn man sieht, wie viele Punkte wir hatten. Aber wir hatten sehr viele Unentschieden, wo man, wenn man die Spiele dann nochmal zurückblickt, auch mehrere gewinnen hätte können. Aber wahrscheinlich war das dann die letzte Qualität, die uns dann in Gänze als Team gefehlt hat, um dann in der Liga zu bleiben. Deshalb sind wir da verdient abgestiegen und deshalb hat das jetzt nichts irgendwie mit dem Bayern-Spiel zu tun.
Du bist nach dem Abstieg dann zu Hansa Rostock gewechselt. Heute wäre das eine echte Todsünde. Wie war es damals für dich? Hast du da auch schon Anfeindungen vor Ort erhalten, weil du von St. Pauli kommst? Und immerhin bist du ja danach dann auch wieder zu St. Pauli gegangen und warst dann an der legendären Pokalserie auch noch beteiligt und dem Aufstieg in die zweite Liga. Gab es da von Fanseite sowohl dort als auch hier mal irgendwelche Animositäten da, also in deine Richtung?
Ja, ja, natürlich. Also ich musste mir natürlich schon auch Worte von St. Pauli-Fans anhören. Genauso war ich auch nicht bei jedem willkommen bei Rostock und auch nicht bei jedem oder jeder hat es auch nicht akzeptiert, dass ich von Rostock wieder zu St. Pauli gewechselt bin. Ja, das war damals jetzt für mich, damals auch als junger Mensch, keine einfache Situation, aber es gab halt es gab zwei, drei Themen, die für mich dann ausschlaggebend waren. Und ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, irgendwann musste ich auch mal Geld verdienen. Also ich glaube, die Offenheit sollte man dann schon auch haben. Und wenn man das Gefühl dann hatte, dass die Alternative mit St. Pauli schon eher problematisch wird, weil im Verein hatte man schon, oder wir als Truppe hatten schon auch dann Gespür, was ist hier los? Wieso werden Verträge nicht verlängert? Wieso wir sind Erstligist, wieso geht's jetzt in die zweite Liga? Und das wirkt alles so schwierig, träge. Und dann hat man ja 10, 12 Monate später gewusst, dass es damals schon auch Probleme im Verein gab, die auch die Finanzen betrafen. Aber wie gesagt, für mich gab es dann zwei Gründe. Das war natürlich logischerweise, man hatte dann schon auch das Wunschdenken, weiter erste Liga zu spielen. Und logischerweise ist dann auch so, dass man dann auch in der ersten Liga auch mehr verdient als in der zweiten Liga. Und zu einem damaligen Zeitpunkt haben wir in Relation zu heutigen Verhältnissen nicht wirklich richtig Geld verdient, um dann auch davon später einen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Kleiner Exkurs, vielleicht hast du noch Kontakt nach Rostock und wie siehst du so die jüngsten, auch teilweise Gewaltentwicklungen im Verein?
Also meine Familie kommt ja aus Rostock und auch Hansa-Fans und ich war jetzt auch gegen Greuther Fürth im Stadion und es gibt da schon auch einen großen Teil, die das als sehr, sehr, sehr problematisch ansehen. Also man muss sich damals vorstellen, als es bei Hansa eine Mitgliederversammlung gab, dann war das ein Stuhlkreis mit 200-300 Leuten und dort wurde dann ein vernünftiger Aufsichtsrat gewählt, der dann das Präsidium oder die Geschäftsführung eingesetzt hat. Und später kamen halt dann auch viele von den Subtras, die ihre eigenen Leute in die Reihen gewählt haben. Ist eine demokratische Wahl, deshalb ist es für mich akzeptabel, aber die Konsequenz daraus ist halt, dass die Geschäftsführung halt hauptsächlich auch aus dem Fankreis heraus bestellt wird und dadurch natürlich auch weniger gegen Fehlverhalten von Fans vorgegangen wird. Und ich find's schade für den Club, weil das ist ein regionaler Club, ein Bundeslandclub, der schon auch wichtig für die Region ist, weil die Menschen haben jetzt nicht so viel in dieser Region und deshalb finde ich schade, dass sie dort sind, wo sie sind, vor allen Dingen auch teilweise in der Außendarstellung natürlich ein brutales Bild abgeben, was gerade diese Fan-Themen angeht. Und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr an Dynamik zunimmt, wenn man das plant, dass man einen Zug mitten auf einer Strecke stoppt, wo dann die Leute stehen. Früher war es ja zumindest so, dass die sich getroffen haben, die Gewalt anwenden wollten, dass da zwei Parteien waren. Heutzutage wirkt es auf mich wahllos, als wird da, also in so einem Fanzug sitzen ja dann auch Familien. Und das nimmt für mich Dimensionen an, die insgesamt schwer zu akzeptieren und tolerieren sind.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Spiel von St. Pauli gegen Bayern München. Das bisher letzte, bevor es am Sonntag wieder die Neuauflage gibt. Das war ein 1:8 am Millerntor. Da warst du als Co-Trainer tätig von Stani. Wie hart war das Ergebnis damals und wie steht jetzt wieder die Gefahr einer solchen Klatsche?
Also ich würde das gerne auch so ein Stück weit dann später zeitlich einordnen.
Ja.
Man hat es ja gesehen, dass wenn Bayern ins Laufen kommt in den letzten Jahren, dass sie einfach ganz, ganz, ganz schwer zu stoppen sind. Es war ein bitteres Spiel, es war Stanis letztes Spiel und es sollte eigentlich so ein Abschiedsspiel auch für Stani werden. Aber am Ende des Tages sind die halt auch ins Rollen gekommen. Wenn man sieht, auf der einen Seite Ribéry, auf dem anderen Flügel Robben, im Zentrum Gomez, Schweinsteiger, Lahm, also das, wenn man das historisch dann auch so ein Stück weit einordnet, dann sind gefühlt 5, 6 von denen dann 2 Jahre oder 3 Jahre später Weltmeister geworden. Und die nicht Weltmeister wurden, die haben eine herausragende Karriere hingelegt mit Ribéry und Robben. Also mir hat's ein Stück weit leid getan, auch für Stani, was da passiert ist. Und am Ende auch hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich anders aus der Bundesliga verabschiedet, aber der HSV hat es auch miterlebt und nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, dass wenn die ins Rollen kommen, dass du die ganz, ganz, ganz schwer aufhalten kannst. Und das war, ja, für mich war es echt ein bitteres Spiel, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht oder noch gar kein Spiel mit 8 Toren Unterschied oder mit 8-1 verloren. Das hat mir dann schon echt so Boden unter den Füßen weggezogen. Also hatte ich schon ein bisschen zu knabbern daran, aber okay. Na. Bin jetzt nicht psychisch daran kaputt gegangen.
Das Ehrentor von Marcel Eger wurde ja auch damals groß gefeiert. Das war wahrscheinlich so eine Geste des Geigenhumors.
Nämlich. Ja, Eger hat sich auch schön gefeiert.
Ja, mal gegen die Bayern.
Ich glaube, das war das 8., ne? Oder? Oder war es 8.? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
hab nicht nachgeschaut.
Ja. Ja, worauf ich eigentlich...
Ich glaube, 1:1.5 oder so war das Tor. Ne? Und
ja, das kann sein.
Genau, ja. Er war ja jetzt nicht als Torjäger bekannt. Ne? Also.
Ja, wenn man das mal, weißt du, so ein Stück weit auch historisch einschätzt zu dem Spiel 2002, dann war ja da die Kluft noch nicht so, so groß. So, das heißt, wenn du damals gesehen hast, Bayern wurde vielleicht alle 2 Jahre Meister oder 2-mal hintereinander war es da, so am 33., 34. Spieltag hattest du noch eine Konferenz, wo es um die deutsche Meisterschaft ging. Dann wurde mal Stuttgart, dann mal Wolfsburg, dann mal Werder deutscher Meister. So. Und die Kluft kam ja dann erst auch ein Stück weit später, so ab 2012, 13, 14, auch als Guardiola die Truppe dann übernommen hat. Also da gab es ja ganz viele Ergebnisse, die ja brutal waren für einige Teams. HSV kann ich mich doch erinnern, wenn die, und das war damals auch eine Truppe, die um Europacup-Plätze mitgespielt haben, wenn die nach München gefahren sind, dann haben die auch 7, 8 Stück bekommen. Und es ist so schwierig, so eine Truppe dann aufzuhalten. Und wenn man es jetzt mal wieder sieht, wie Bayern jetzt gerade spielt, klar, lassen sie auch hinten Chancen zu, aber am Ende des Tages haben die so eine Dominanz zum Ballbesitz, so unglaublich gute Fußballer, was ja zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir gegen sie gespielt haben, nicht der Fall war. Da war es aus meiner Sicht auch noch leichter, so eine Truppe zu schlagen.
Du warst später ja auch Cheftrainer und danach Sportchef bei St. Pauli. Was von den beiden Jobs hat dir eigentlich besser gefallen und warum hast du dann danach, nach deiner Freistellung als Sportchef, nie wieder einen solchen Job ausgeübt?
Also beide Positionen waren reizvoll für mich. Ich finde, für mich persönlich ist der Trainerposten der reizvollere, aber auch der Posten, der auch wirklich wehtut, weil man arbeitet, man bereitet eine Truppe auf ein Spiel vor und dann plötzlich sind solche Themen wie Innenpfosten, Außenpfosten entscheidend, ob du ein Spiel gewinnst oder ein Spiel nicht gewinnst. Und am Ende interessiert es dann auch keinen Außenstehenden, ob du verloren hast, weil du in der letzten Minute an den Innenpfosten geschossen hast und der Gegner in der Nachspielzeit dann das Tor geschossen hat und es eigentlich in beide Richtungen gehen hätte können. Das ist so dieses Leidvolle für mich als Trainer. Da tun mir auch Trainer wirklich leid, um das mal ehrlich zu sagen. Also für mich das beste Beispiel ist, dass Deutschland in Katar eine wirklich gute Weltmeisterschaft gespielt hat, bis auf 20 Minuten gegen Japan, wo auch der Trainer Fehler gemacht hat, wo sie aber innerhalb von 20 Minuten das Spiel aus der Hand gegeben haben und dann wird plötzlich so eine Weltmeisterschaft zum absoluten Desaster, was ich auch medial verstehen kann, weil du bist wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Aber wenn man wirklich in die Analyse geht, dann war die Weltmeisterschaft so per se nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde. Wir haben gegen Japan tolle 70 Minuten gespielt. Wir hätten Spanien schlagen können mit der Chance gegen Leroy Sané am Ende und haben Costa Rica geschlagen und sind halt dann ausgeschieden aufgrund dieser 20 Minuten gegen Japan. Und deshalb leide ich da immer mit Trainern mit und bin vielleicht auch ein bisschen subjektiv in der Beurteilung von Trainern.
Ja. Da hat er auch was Sympathisches. Wie beurteilst du denn dein Projekt in Schottland? Wir haben uns vergangenen Sommer kurz gesehen. Du bist ja auch beim FC Dunfermline engagiert. Ihr habt da auch gegen St. Pauli gespielt, da war St. Pauli dort auch auf der Insel. Wie geht's da momentan voran?
Gerade ist so ein Stück weit Stillstand, weil wir haben Ende August haben wir den Club vor Sale gestellt. Wir sind jetzt im Exit. Deshalb müssen wir jetzt gerade sehen, wie dann potenzielle neue Eigentümer, was seine Ideen bei dem Club sind. Und bin jetzt gerade so ein bisschen so, ich würde sagen, die Hände sind so ein bisschen gebunden, weil man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Aber wir hoffen, dass die Entscheidung jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Wochen getroffen wird, welche Richtung es dann weitergeht. Und entweder bleiben wir an Bord und dann gehen wir wieder ans Steuerruder oder ein neuer Eigentümer geht an Bord und übernimmt das Ruder.
Sportlich habe ich gerade gesehen, ist die Mannschaft Vorletzter, ist eine kleine Liga, nur 10 Mannschaften auf dem Relegationsplatz, Platz 9. Nicht, dass du da als Trainer noch einspringen musst.
Das wär tatsächlich mal witzig zu sehen. Nein, das ist gerade, Carsten, wenn du das siehst, das ist eine 10er-Liga. Ich glaube, wir haben kein Spiel mit mehr als 2 Toren oder einem Tor Unterschied verloren, haben jetzt unter der Woche den Tabellenzweiten 3-0 geschlagen. Also es ist einfach eine brutale Liga und wir hatten am Anfang der Saison unser Top-Stürmer und unser Top-Mittelfeldspieler, denen wir beiden jeweils 15 Tore zutrauen, sind ausgefallen. Ah. Und das ist das Gleiche bei Bayern, wenn Lewandowski oder Kane im März, April ausfallen und die Entscheidungsspiele in der Champions League anstehen und du ohne die beiden spielen musst, dann wirst du die Champions League wahrscheinlich nicht gewinnen, wenn du in der Auslosung gegen ein starkes Team spielst. Und genauso ist es so, wenn dann bei uns 2, 3 Leute nicht an Bord sind, dann haben wir schon Probleme, Spiele zu gewinnen. Und das ist in so einer Liga dann natürlich brutal, weil dann bist du plötzlich 9. und nicht wie in der 16er Liga vielleicht 11. 12.
Ja, ja. Und so ein Kader wie ein Champions League Club, der alles doppelt gut besetzt hat, habt ihr eben auch nicht. Ne?
Das können wir uns gar nicht leisten, aber am Ende des Tages kann ja nicht mal Bayern München jede Position doppelt besetzen, weil welcher Stürmer setzt sich, der eine ähnliche Qualität hat wie Harry Kane, welcher Stürmer setzt sich da auf die Bank?
Richtig.
Keine Chance.
Ja. Apropos Trainer und britische Insel, wie beurteilst du Fabian Hürzeler, der FC St. Pauli ja zum lang ersehnten Aufstieg geführt hat und jetzt in der Premier League mit Brighton der Niederlage gegen Liverpool jetzt am Wochenende zum Trotz sehr ordentliche Figur abgibt?
Also ich glaube, ich habe mich als einer der Ersten schon relativ früh, als er das Amt übernommen hat, aus der Deckung getraut hat und auch aus dem Grund, weil ich gucke mir solche Spiele dann auch taktisch an und ich fand schon sehr beeindruckend, wie schnell er die Truppe ins Laufen gebracht hat und vor allen Dingen auch, welche taktischen Themen er angepackt hat, die ich so als sehr innovativ angesehen habe. Und das habe ich mich damals schon früh aus der Deckung getraut. Und für mich ist es einfach ein außerordentlich guter Trainer. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ihn in 2 bis 5 Jahren auch beim Top-Team in England oder Deutschland sehen werden.
Hast du ihn mal kennengelernt? Seine Art, auch seine, ich sag mal, seine Akribie, die er so an den Tag legt.
Ich habe ihn nicht im Detail kennengelernt, aber meine Tochter hat den Girls and Boys Day in der Medienabteilung beim FC St. Pauli verbringen dürfen. Und meine Tochter erzählte mir nur, dass der Fabian jeden sehr nett begrüßt hat, jeden der Praktikanten. Und meine Tochter war dann auch in Schottland dabei und dann hat er, als sie dann am Abend die Abendveranstaltung verlassen haben, hat er dann nochmal den Schwenk zu meiner Tochter gemacht und hat sich von ihr verabschiedet. Und das sind so diese kleinen Symbole, wo ich immer gucke, wie ist auch der Mensch dahinter. Und das sind dann schon, also das spricht, finde ich, auch für ihn.
Ja, so war es bei jeder Pressekonferenz. Da kam, als er reinkam, hat er erstmal, egal wie viele Leute im Presseraum waren, erstmal allen die Hand gegeben. Ja.
Auch während Covid?
Also war zum Glück schon vorbei. den Verlust von Fabian Hürzler hat sich St. Pauli ja zumindest mit ein paar Millionen versüßen lassen und damit Alexander Blessin einen Nachfolger geholt, den jetzt nicht so viele auf dem Zettel hatten. Wie gut kanntest du Alexander Blessin vorher und was hältst du von ihm?
Also erstmal war das ein außerordentlich guter Fußballer. Also wir haben, wir hatten 2-3 Schnittstellen, wo wir gegeneinander gespielt haben. Das war, als er bei den Stuttgarter Kickers, hat. Und SSV Reutlingen. Und es war wirklich ein außerordentlich guter Fußballer. Das Schlimme war auch noch, der war so groß und hat dann auch mal einen Kopfball gewonnen und vielleicht mal, und war zumindest eine Gefahr für uns. Auch wenn es vielleicht aus seiner Sicht gar nicht so war, dass bei Ecken und bei Flanken, dass man gesagt hat, oh. Aber auch trotz der Größe ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer, technisch feiner Fußballer. Ich habe den Weg dann auch ein Stück weit verfolgt, weil logischerweise fand ich die Ausbildung und auch die Trainerausbildung von Leipzig immer spannend und interessant. Deshalb habe ich schon immer geguckt, wer dort arbeitet. Und da habe ich mir das ein oder andere Spiel angeguckt und auch durch Johannes Spors, der ihn dann nach Genua geholt hat, war ich dann auch, habe ich da auch ein bisschen genauer drauf geguckt. Also ich fand die Personalie insgesamt, als sie in St. Pauli geholt hat, für mich war es kein No-Name, sondern war eine spannende Trainerpersonalie und ehrlicherweise fand ich die Entscheidung auch zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr gut. Bisschen schade war, dass hätte sich das Thema mit Hürzeler, ich glaube, 2-3 Wochen noch eher erledigt gehabt, dann wären noch 2-3 spannende Namen auf dem Markt gewesen, wo dann der FC St. Pauli auch vielleicht noch eine Auswahlmöglichkeit
zum
gehabt
Beispiel?
Hätte. Ich glaube, Bo Svensson hat kurz zuvor bei Union unterschrieben, den ich auch für einen unglaublich spannenden Trainer halte, der aus meiner Sicht auch seinen Weg gehen wird. Also das wäre noch eine spannende Personalie gewesen, aber auch mit Blessin, finde ich, haben sie einen spannenden Trainer geholt. Und für mich war dann interessanterweise dann auch zu sehen, wie er sich dann auch noch mal ein Stück weit verändert hat, so von seinem 3-5-2 hin zu seinem 3-4-2. Also das war dann auch spannend zu sehen, dass gerade in dem Spiel, ich glaube in Freiburg, also das verändert hat, dass dann genau die Spieler, die davor nicht so richtig zum Zug kamen in dem System, weil sie ihre Stärken auf dem Flügel haben mit Ofolai und Saad, dass die dann dafür verantwortlich waren, dass das Spiel gewonnen wurde. Und das ist aus meiner Sicht dann auch nochmal ein Schlüssel gewesen, dass er für sich auch nochmal entschieden hat, dass er das nochmal adaptiert. Und da musst du als Trainer auch erstmal die Größe dazu haben und zu sagen, nee, ich ziehe es jetzt nicht so durch, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, sondern ich gucke jetzt mal links und rechts und justiere.
Was wird denn aus deiner Sicht der Schlüssel sein, dass St. Pauli dieses Mal nicht nur in der Bundesliga ein Jahr zu Gast sein wird, sondern zum ersten Mal seit 1996 dann auch langfristiger drin bleibt?
Der Schlüssel ist eigentlich immer der gleiche. Und zwar ist der Schlüssel, dass du die entscheidenden Partien gewinnen musst. In der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Aber wenn du in der ersten Liga spielst, dann ist genauso wie Albers gesagt hat, dann konzentriert, versuch bei Dortmund oder in Dortmund oder gegen Bayern mal ein Pünktchen mitzunehmen. Aber der Hebel ist entscheidend. So, das bedeutet, du musst solche Truppen wie Kiel, wie Bochum, wie jetzt auch, wer steht noch unten drin?
Hoffenheim
jetzt gerade. Wolfsburg stand auch unten drin. Du darfst zumindest gegen solche Truppen nicht verlieren, damit sie nicht wegziehen können, sondern du musst so, gegen solche Truppen musst die Punkte holen. Und ich sage, Kiel und Bochum werden entscheidende Spiele, aber das weiß auch Kiel und Bochum, dass sie St. Pauli schlagen müssen, wenn sie in der Liga bleiben müssen wollen. Deshalb sind das wahnsinnige Druckspiele und da kommt es dann auch auf die Psychologie drauf an. Und das ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt, um in der Liga zu bleiben, dass du solche Truppen schlagen musst. Jetzt haben sie leider schon gegen Heidenheim zu Hause verloren, wo ich auch sage, da hättest du auch durchaus gewinnen können. Also es war jetzt kein Spiel, das du verlieren musst, wenn du die Chancen siehst, die Chancen von Heidenheim. Das hast du bei Union nichts geholt, in Augsburg nichts geholt. So, das bedeutet, dass du jetzt natürlich schon auch zusehen musst, dass du ins Punkten kommst. Aber es ist ja zumindest gut, dass du gegen Freiburg gepunktet hast, dass du gegen Leipzig gepunktet hast. Du hast es mal ein bisschen ausgeglichen, aber die Spiele darfst du nicht verlieren und das ist der und musst auch ein paar gewinnen und das ist der Schlüssel, um in der Liga zu bleiben. Aber ich glaube schon, dass sie drin bleiben. Ich habe mich hinreißen lassen zu wetten, aber es war unter Hürzeler, weil ich ihn für eben einen ausgesprochenen guten Trainer halte. Das heißt nicht, dass Alex Plessin kein guter Trainer ist, aber dieses Level, was Hürzeler hat, das sehe ich bei ganz wenigen deutschen Trainern oder vielleicht bei keinem anderen, habe ich mich dazu hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, wenn, also ich gehe davon aus, dass St. Pauli unter die ersten 10 kommt.
Die Wette wäre ich mitgegangen.
Ja?
Ja.
Also das war meine Wette, wo ich jetzt natürlich auch ein Stück weit zurückrudere, aber aufgrund der Tatsache, dass Hürzeler nicht mehr dort ist, aber ich traue Alex Plessin total zu, dass er mit der Truppe die Liga hält und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr, sehr, sehr guter Trainer.
Absolut.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf den Sonnabend. Neue Weltpokalsieger-Besieger wird es nicht geben. Es wird nicht mal einen Meisterbesieger geben, was allein am aktuell titellosen FC Bayern natürlich liegt. Dennoch, hat St. Pauli überhaupt den Hauch einer Chance, das Spiel zu gewinnen, so wie ihr damals?
Wie ich es vorhin ja schon angedeutet habe, wenn so eine Truppe ins Laufen kommt, mit dieser unglaublichen Qualität von Musiala, wenn es dann immer heißt, na, man muss ihn stoppen im 1 gegen 1, man muss ihn doppeln, man muss ihn trippeln. Ja klar, musst du ihn doppeln, trippeln. Aber es bedeutet, dass der dann ja wieder ein Auge für einen Nebenmann hat und jemand anderes ist dann frei. Und der hat dann eine ähnliche Qualität. Also wenn man sich die Tore angeguckt hat, wie der Coman gegen Bochum nach innen gezogen ist und das Ding in den rechten Winkel gedonnert hat, von der linken Seite das Gleiche. Ich sag immer, du musst in solchen Spielen musst du einfach leiden, du musst kühlen Kopf bewahren, du musst die Räume eng halten, du musst deinen Teamkollegen unterstützen, helfen. Und dann brauchst du halt auch das nötige Glück, dass der Ball da mal am Pfosten geht. Oder du brauchst dieses nötige Glück, dass der Musiala deinen Kopf nicht hochnimmt bei den Dribblings. Weil wenn das der Fall ist, dann wird es natürlich schwierig für St. Pauli. Aber warum nicht? Schau mal. Alle 20 Jahre könnte man Bayern schlagen. Das kommt ja dann auch ganz gut hin. Also warum soll die Zeit jetzt nicht reif sein?
Wie bewertest du denn den FC Bayern unter Vincent Kompany? Ich habe jetzt unter der Woche in der Süddeutschen aus deiner Münchner Heimat gelesen, dass die Bayern in der Bundesliga wie ein Star-Konzertpianist sind, der sich für die Liga eine Allemane-Entchen-Schablone zurechtgelegt hat.
Das ist ein guter Vergleich. Also sie spielen auf jeden Fall attraktiven Fußball. Balance, Defensive, Offensive hat man gesagt, stimmt nicht so ganz. Sehe ich jetzt nicht unbedingt so, weil am Ende des Tages gewinnen sie auch die Spiele. Dass du jetzt auch mal gegen Barcelona 4-1 verlieren kannst, die mal in Madrid 4-0 gewonnen haben. Also das ist auch schon mal eine Extraklasse. Da sieht man auch vielleicht wieder die Klasse vom Hansi Flick, dass der so eine Truppe wieder ins Laufen gebracht hat, was auch nicht leicht war. Dann haben sie gegen Bayern aus 3 Torschüssen 3 Tore bekommen. Also das ist auch ungewöhnlich in so einem Spiel. Also ich finde schon, dass sie schlechter in der Öffentlichkeit wegkommen, als es aussieht. Aber am Ende des Tages geht's, glaube ich, in München ist das vollkommen Wumpe, ob du dann am Ende Spiele gewonnen hast, sondern bei denen geht's wirklich nur darum, Titel zu gewinnen. Und wenn du Titel gewinnen willst, dann musst du Bayern München musst du St. Pauli schlagen und dann musst du halt genau auch mal die entscheidenden Spiele gewinnen. Aber deine Frage war ja, wie ich das sehe. Ich finde schon, dass die jetzt mit dem Vincent Kompany auch wieder eine Positivität in dem Thema haben, wenn man die Interviews mit Thomas Tuchel gesehen hat und mit Sky und es war ja immer schwierig negativ, die Fragen waren immer negativ, immer nach Thomas Müller, die Antworten waren immer ironisch, zynisch und negativ, so das hat dann auch nicht so richtig gepasst und von daher gesehen habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es da wieder mehr positiv ist und dass anscheinend das Fußballspielen wieder auch ein bisschen mehr Spaß macht.
Die Bayern spielen ja Mittwoch noch in der Champions League gegen Benfica. Da stehen sie auch unter Druck nach 2 Niederlagen. Das heißt, sie werden mit Sicherheit ihre Bestbesetzung in dem Spiel aufbieten. Kann das ein ganz kleiner Vorteil für St. Pauli sein, 3 Tage später?
Auf jeden Fall. Also das ist, es hilft immer, wenn du, wenn Bayern München in der Champions League oder wenn, man hat es ja auch gesehen, RB Leipzig, die haben da vorhin bei Atletico gespielt. So, das heißt, das hilft immer, wenn die, wenn die am Mittwoch noch gespielt haben, weil das ist natürlich scheiße, wenn du da in Madrid spielst oder in Lissabon oder zu Hause oder wo auch immer und dann kommst du plötzlich beim Abstiegskandidaten in der ersten Liga an und du weißt, eigentlich erwarten jetzt alle hier von uns ein 2, 3, 4-0. Und wenn du dann noch auf eine Truppe triffst, die von den Fans eingepeitscht wird, das wird eklig werden und es wird bestimmt eine gute Stimmung sein im Stadion. Von der ersten Sekunde an. Und das macht dann natürlich für die auch nicht so richtig Spaß.
Du wirst dann Spaß auf der Tribüne haben am Sonnabend?
Ich werde meinen Spaß auf der Tribüne haben, ja.
Und wirst mit zusehen, was St. Pauli macht. Also wie kann man die am besten aus dem Konzept bringen, die Bayern? Was würdest du St. Pauli raten?
Schwierig. Also ja, ich bin da zu weit weg, aber ich bin dann immer ein großer Freund davon, einfach auch mal die ersten 10, 15, 20 Minuten brutals vorne drauf zu gehen, um brutales Risiko gehen, um sie dann wirklich auch ein Stück weit zu verunsichern. Aber die sind natürlich fußballerisch so gut, dass die Pressing-Situation auflösen können, wo du massives Risiko fährst. Das kann dir dann schon in den ersten 10, 15 Minuten das Genick brechen. Aber warum nicht gleich mal mit 1-2-0 in Führung gehen? Oder warum sollen wir nicht mal die ersten 1-2 Torschossen nutzen und direkt in Führung gehen? Und es hat, finde ich, auch gezeigt, dass das Defensivkonzept von Alex Blessin, die Kompaktheit tiefstehend mit einer Dreierkette, die zur Fünferkette wird, mit dann zwei Mittelfeldspielern davor und die beiden Flügelstürmer oder die aus der Dreierreihe, die Außenspieler fallen dann auf Höhe der Mittelfeldspieler, dann ist es schon eklig, so ein 5-4-1 auszuspielen, wenn sie das eng spielen und dann aus diesem Switch heraus das zu schaffen. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht in der Verantwortung stehen, weil wenn du es machst, wie ich gerade gesagt habe, und es steht nach 17 Minuten 3-0, was passieren kann, weil du das Risiko eben nimmst, dann ist es auch ein blödes Gefühl für dich als Trainer, die falsche Taktik gewählt zu haben. Genauso, wenn du dein Spiel verlierst und 90 Minuten hinten drin standest. Also,
weil
ich drücke ihm die Daumen, dass er das richtige Konzept wählt, weil so viele Konzepte, glaube ich, gibt's nicht, oder?
Das ist zu befürchten.
Ich glaube, die Fans nimmst du am ersten mit, wenn du auch mal ein bisschen frech bist, ne? Wenn du mal irgendwas, dich auch was traust, ne? Also nicht einigelst, also das ist dann irgendwie auch...
Ja, zumindest mal die ersten 15, 20 Minuten und dann passiert es ja automatisch, dass du zurückgedrängt wirst durch die Qualität von Bayern München, aber mal gucken.
Ja. Schauen wir mal, wie frech die St. Paulianer sind. Mit dir war es auf jeden Fall nicht frech, sondern sehr nett. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank, Maggie. Und zum Schluss natürlich noch der Hinweis, dass jeder den Millern-Talk, wie jeden anderen Podcast des Abendblatts auch, abonnieren kann, um dann immer auch gleich informiert zu sein, wenn die nächste Folge online geht. Und wir hören uns dann schon in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut und ja, servus.
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 Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.